Dein Weg wird leichter mit jemand an deiner Seite, der ihn schon oft gegangen ist.
Wegebedarf. Herzlich willkommen beim VR-Bank Unternehmer Podcast. Du hast täglich Wegebedarf, stehst vor Entscheidungen, arbeitest an deiner persönlichen unternehmerischen Freiheit. Im VR-Bank Unternehmer Podcast bekommst du immer wieder neue Impulse von und mit Ulrich Zimmermann. Von Unternehmer zu Unternehmer. Als Jungunternehmer hat er sein Unternehmen verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist sie selbst aktiv zu gestalten. Morgen kann kommen. Nutze deine persönliche unternehmerische Freiheit, um dein Leben und dein Unternehmen so zu gestalten, wie du es selber gerne hättest. Als Lebensqualitätsgewinn für alle.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für mittelständische Unternehmermenschen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf dem Weg zu deiner persönlichen unternehmerischen Freiheit. Du bist herzlich eingeladen. Nutze ihn als Unternehmer und deine eigene Bank als Wegbegleiter für dich und deinen Erfolg.
Wo können wir Unternehmer eigentlich ansetzen, um unseren Beitrag für die Klimaziele zu leisten? Immerhin 70% der Treibhausgase stammen aus dem Pendlerverkehr. Das ist ja ein gigantischer Hebel und trifft uns alle, uns selbst als Unternehmer und natürlich auch mit allen unseren Mitarbeitern. Deswegen reden wir heute mit Dr. Bernhard Edmeier von Be2Ride und seiner Kollegin Frau Koch aus Starnberg und mit Herrn Norbert Wurm von der VR-Bank in Starnberg über nachhaltige Mobilität und wie wir den Pendlerverkehr neu gestalten können. Herr Wurm, was treibt denn die VR-Bank an, sich mit dem Thema nachhaltige Mobilität zu beschäftigen und da ein Podcast-Thema draus zu machen?
Also zum einen sitzen wir jetzt gerade in Starnberg am Tutzinger Hofplatz und wenn man raussieht, es fahren hier jeden Tag 25.000 Autos durch mit entsprechenden Staus, ist es schon mal der augenscheinlichste Grund, um sich das Thema zu beschäftigen. Aber wir als Genossenschaftsbank in Starnberg haben das Thema Nachhaltigkeit uns groß auf die Fahne geschrieben, haben entsprechend auch schon ein Projekt entsprechend ins Leben gerufen. Und unter anderem beschäftigt sich ein Unterprojekt genau mit dem Thema nachhaltige Mobilität. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten in der VR-Bank jetzt bei Thema Beschaffung, weil wir jetzt kein Produktionsunternehmen sind, da besondere CO2-Einsparungen zu machen. Deswegen denke ich, ist der Augenmerk auf unsere Mitarbeiter gerichtet, die jeden Tag zu uns in die Arbeit kommen, teilweise mit ihrem Auto alleine, teilweise natürlich auch schon öffentlich oder mit dem Fahrrad. Aber genau da ist der Ansatz zu sagen, wie schaffen wir es, dass unsere Mitarbeiter ihren CO2-Abdruck verringern, gerade wenn sie zu uns in die Arbeit kommen und wieder nach Hause fahren. Und mit Be2Ride haben wir einen Player gefunden, der dieses Konzept, finde ich, auf eine neue Stufe stellt. Und ich würde mir wünschen, dass wir im Landkreis und in unserer Region ein Mobilitätskonzept auf die Beine stellen können, das letztendlich alle Unternehmer und auch die Behörden mit umfasst und wir einfach einen neuen Maßstab setzen können.
Das ist ein cooler Antritt, gerade als Genossenschaftsbank mit dem Thema regionale Verantwortung, finde ich sehr gut. Herr Dr. Edmeier, Ihr Ziel ist es, den Pendlerverkehr nachhaltiger zu organisieren. Was treibt denn Sie da an?
Hallo Herr Zimmermann. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich beim Podcast heute mit teilnehmen kann. Und es ist, glaube ich, ganz einfach, wie der Herr Wurm schon gesagt hat. Also ich war selbst auch Pendler. Ich musste jeden Tag nach München mit einem klassischen Dienstwagen fahren. Habe dann jeden Morgen neben mir auf der Autobahn im Stau gesehen, jeder fährt eigentlich alleine im Auto. Mhm. Und das war schon 2012, also vor langer, langer Zeit war schon Stau, also da kam dann die Spange, die A99 wurde neu gebaut und der Verkehr wurde noch viel dramatischer, schlagartig, wirklich, also von über wenige Monate hinweg. Und dann habe ich mir gesagt, es muss doch ganz einfach möglich sein, Menschen so zu vernetzen, dass sie einfach gemeinsam fahren können. Und jetzt komme ich eigentlich ursprünglich aus dem Bereich der Telekommunikation, okay. Mobilfunk, also alles as a service, wie man so schön sagt. Und ich dachte mir, das, was wir in der Telekommunikation seit Jahrzehnten schon machen, Standardisieren von Schnittstellen, dass man von T-Mobile zu O2 telefonieren kann, dass man Lösungen wirklich managt, also für ein Unternehmen eine Dienstleistung anbietet, weil eine Ridesharing-Lösung an sich ist sehr komplex. Wie kann ich die selbst nutzen? Wie komme ich wirklich an den Start? Und dort eine Lösung mit Be2Ride anzubieten, dass wir dieses komplexe Szenario Ridesharing fürs Unternehmen einführen und es aber auch fürs Unternehmen langfristig betreiben mit all den Themen, die man benötigt. Können wir jetzt also noch in alle Themen in die Tiefe gehen?
Ja, das machen wir ja gleich. Aber schon mal cool wäre, wenn wir jemals zu zweit im Auto säßen, hätten wir ja nur noch halb so lange Staus. Oder nur noch halb so viele Autos auf der Straße oder halb so viele Parkplätze und halb so viele Emissionen und halb so viele Autos, die wir herstellen müssten. Das wäre natürlich
absolut.
Bei 3 oder 4 den Hebel, wollen wir uns ja gar nicht erst ausdenken.
Ja.
Wie genau müssen wir uns das denn vorstellen mit Ridesharing? Weil normalerweise hat man sein Auto vor der Tür, steigt da schön geheizt ein, hat das natürlich prominent am besten schon im Büro vor der Tür stehen. Die Bequemlichkeit ist ja unendlich. Ich rede ja auch von mir selber. Ich kenne das ja. Wie funktioniert
es? Es ist eigentlich noch schöner, als es bisher ist. Das heißt, wenn Sie sich jetzt in die Rolle eines Mitfahrers setzen, also Sie sind bisher selbst gefahren und haben jetzt das Glück, dass Ihr Arbeitgeber Ihnen eine eigene Ridesharing-Lösung anbietet und sagt, hier, liebe Mitarbeiter, ihr könnt in Zukunft gemeinsam zusammenfahren. Dann bekommen Sie quasi über eine gewisse Zeit, erleben Sie, dass Kampagnen stattfinden, Kommunikation stattfindet, dass dann plötzlich Parkplätze reserviert werden für Fahrgemeinschaften, dass in der Kantine Monitore hängen, in denen plötzlich Fahrtangebote auftauchen, als für Mitfahrer. Und dass dann irgendwann Sie plötzlich einen Starttag erleben, an dem das heißt, so jetzt können sich alle registrieren und jetzt können für den nächsten Dienstag zum Beispiel alle ihre Fahrtwünsche eintragen und dann, wenn Sie eben sagen, ich möchte jetzt am Dienstag als Mitfahrer hier ins Büro gefahren werden, Sie wissen noch gar nicht mit wem und wer denn überhaupt, und plötzlich
Blind Date
quasi, ja, es ist also wie eine Vermittlungsbörse, es ist eine Echtzeitvermittlung wirklich von Fahrten.
Wow.
Und dann haben Sie Ihren Fahrtwunsch eingegeben, Sie sind also flexibel, Sie wollen irgendwo zwischen 8:30 und vielleicht 8:30 in diesem Zeitfenster abgeholt werden und im Büro dann wieder ankommen, und dann kommt ein Match zustande, weil eben ein Fahrer zufälligerweise bei Ihnen vorbeifahren kann ganz leicht und dann Sie auch ins gleichen Ziel fährt, auch ins Büro fährt. Und dann sehen Sie also genau den Zeitpunkt, wann Sie abgeholt werden, wie viel es kosten wird, wie hoch ist der Betrag für den Mitfahrer, den er den Fahrer bezahlt, welches Fahrzeug, Typ, Farbe des Fahrzeugs, das Kennzeichen. Das heißt, Fahrer und Mitfahrer werden gematcht. Beide bekommen diese Informationen vorab, wie diese Fahrt dann aussehen wird. Und dann sehen Sie als Mitfahrer noch auf der Handy-App, wie dieser Fahrer sich langsam annähert. Auch wenn er jetzt 2 Minuten zu spät kommt, weil er noch im Stau steht, werden Sie nicht nervös, sagen, oh, wo ist er denn? Er kommt nicht, sondern Sie sehen, okay, er nähert sich an. Sie sitzen noch gemütlich am Frühstückstisch, auch wenn es regnet draußen, dann steht das Auto vor der Tür, Sie ziehen sich an, steigen ein und fahren ins Büro und werden dort vor der Tür abgeliefert oder in der Tiefgarage. Also es ist eigentlich als Mitfahrer noch komfortabler, als wenn Sie selbst fahren würden. Es ist wie ein Shuttle-Service.
Fast wie Taxifahren.
Es ist fast wie Taxifahren. Und auch für den Fahrer ist es natürlich ein Riesenvorteil, weil es gibt Unternehmen, da werden die Parkflächen noch gar nicht bewirtschaftet. Das heißt, first come, first serve. Wer in der Früh zuerst da ist, kriegt einen Parkplatz. Das bedeutet, alle wollen vor dem Stau fahren und dass sie noch einen Parkplatz bekommen. Das heißt, das Thema Mobilität beeinflusst die Arbeitszeit. Wann beginne ich mit an meinem Arbeitsplatz wirklich? Wenn ich zum Beispiel nach München reinfahren muss, gibt's Mitarbeiter, die sagen, ich muss halt jetzt um 17:45 oder um 17:30 losfahren, dass ich noch vor dem Stau und noch einen Parkplatz bekommen kann, reinkomme. Wenn Sie aber jetzt für Fahrgemeinschaften Parkplätze reservieren, dass Sie sagen, auch wenn er erst um 9:30 kommt, wenn er eine Fahrgemeinschaft hat, bekommt er einen festen Parkplatz, ist das ein Riesenanreiz für einen Fahrer zu sagen, ich mache 3 Minuten oder 5 Minuten Umweg, um den Mitfahrer einzusammeln, aber ich spare mir 15 Minuten Parkraum-Suchverkehr, dass ich irgendwo dann parken kann.
Das ist cool, ja.
Zusätzlich bekommt er noch einen finanziellen Beitrag also an seinen Betriebskosten vom Mitfahrer und der Arbeitgeber kann noch weitere Anreize setzen.
Also ich weiß, bei SAP haben die mal versucht, E-Mobilität einzuführen und es war relativ zäh. Es hat dann den Durchbruch gegeben, als die den E-Autofahrern garantiert haben, dass sie den zu ihrem Büro nächstliegenden Parkplatz kriegen. Also von daher das Thema Bequemlichkeit und 15 Minuten Parkplatz suchen oder laufen, 100% nachvollziehbar. Super. Absolut. Vorteil, wenn man selber auch keinen Parkplatz suchen muss, sondern einfach nur aussteigt und gematcht hinkommt. Das ist ziemlich cool. Welche Rolle könnten denn zum Beispiel regionale Banken dabei spielen?
Wegebedarf, der Podcast. Spurensuche.
Wir suchen immer, so gesehen, Partner oder Multiplikatoren. Also als kleines, wir sind ein Startup, also noch ein kleines Team, die auch noch nicht bekannt sind. Das heißt, wir haben Kunden in Deutschland und in Österreich. Also wir sind eigentlich im süddeutschen, also im bayerischen Raum primär jetzt aktiv geworden und auch in Österreich durch Förderprojekte. Und haben aber natürlich das Ziel, einfach dieses Thema bekannter zu machen. Generell, dass man sagt, also Ridesharing, Mitfahren ist eine Lösung, die kann man genauso einsetzen wie Elektromobilität, wie andere nachhaltige Mobilitätsformen. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir eben gerade jetzt hier im regionalen Bereich, ich wohne in Seefeld, arbeite inzwischen in Seefeld, früher eben in München, ich war eben, wie ich vorhin gesagt hatte, klassischer Pendler, und kann mir vorstellen, dass man hier im Landkreis, in der Region, auch landkreisübergreifend, für große Arbeitgeber und auch die VR Bank ist ein Arbeitgeber, der dort natürlich mitmachen kann.
Es sind schon ein paar hundert Leute, ja klar.
Es sind ein paar hundert Leute und wir starten auch Verbundprojekte, das heißt, dass wir mit mehreren Unternehmen, Kommunen, verschiedensten Arbeitgebern aus dem privaten und öffentlichen Bereich Projekte gemeinsam starten. Das heißt, die Frau Koch ist Mobilitätsmanagerin, die kümmert sich dann als Projektleiterin wirklich um diese ganzen Themen, um diesen Start. Und können eben damit sehr schnell in einer Region den Verkehr drastisch reduzieren.
Schnell ist eine gute Frage, wenn jetzt ein Unternehmer auf die Idee kommt zu sagen, jo, das hört sich gut an, würde ich gern mitspielen. Wie schnell kann man das denn umsetzen?
Es, wie ich gesagt hatte, es hängt von der Größe des Projekts ab. Also es gibt einzelne Unternehmen mit sehr vielen Mitarbeitern, also ein Standort mit 9000 Mitarbeitern, ein Krankenhaus zum Beispiel oder eine Uniklinik. Es gibt Produktionsstandorte mit etlichen tausend Mitarbeitern. Da brauchen wir circa 3-4 Monate, um alle Themen, die man benötigt, also die ganzen Themen wie die Software-Einführung, die Anreize definieren, die Monitore installieren, all diese Themen, die man machen muss, diese Infrastruktur zu schaffen, mit allen auch Abteilungen eines Unternehmens. Also wir müssen den Betriebsrat einbinden, die Personalabteilung, den Fuhrpark, Facility. Also es müssen alle mitgenommen werden, damit das Ganze funktioniert, Haftungsfragen. Also es gibt ganz viele Themen, die wir vorher klären müssen in dieser sogenannten Einführungs- oder Onboarding-Phase, bevor es dann wirklich zum Start für die Mitarbeiter kommt. Aber wie gesagt, bei einem Unternehmen circa 3-4 Monate, bei einem großen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern. Wenn wir ein Verbundprojekt starten, also das kann zum Beispiel, haben wir in Bayern eine Stadtverwaltung, Landratsamt, Handelskammer, der öffentliche Nahverkehrsbetreiber, also ein großes Verbundprojekt, wo wir dann schon länger brauchen natürlich, dass wir eher so im Bereich von 5, 6, 7, 8 Monaten dann sind. Also man braucht eine gute Vorbereitungszeit für dieses Thema. Man sollte sich da auch nicht zu sehr unter Druck setzen, gerade wenn es dann bei mehreren Verbundpartnern zu Abstimmungen kommt. Was machen wir jetzt wirklich auch für Anreize, gemeinsam oder jeder individuell? Gibt es großen Klärungsbedarf und da unterstützen wir mit vielen, vielen Ideen natürlich. Jedes Projekt läuft auch ein bisschen anders ab, also dass auch die Anreize natürlich verschieden sein können. Aber wie gesagt, man kann es so schnell aus meiner Sicht, ist alles, was unter einem halben Jahr ist, finde ich für nachhaltige Mobilität schnell. Ja. Wenn ich überlege, wie lange wir jetzt schon versuchen, Ladesäulen aufzubauen und diese Transformation hinzubekommen, oder auch wenn ich an autonomes Fahren denke, was noch 5, 10 Jahre dauern wird, bis es wirklich funktioniert, kann ich hier den Verkehr wirklich rasant reduzieren.
Ja, halbes Jahr ist schnell, das muss man keinen Kopf machen. Jetzt sind ja unsere Zuhörer eher kleinere, sind Selbstständige, sind kleine mittelständische Unternehmen, ein paar Dutzend, ein paar hundert Mitarbeiter haben wir sicher. Ab wann ist denn die kritische Größe, wo es sich lohnt?
Wegebedarf, der Podcast. Neue Wege gehen.
Also wir sprechen von der kritischen Masse, wirklich. Also das heißt, wie viele Arbeitnehmer sind an einem Standort oder in einem Bereich, in einem Businesspark, in einem Industriegebiet gemeinsam verortet? Und jetzt muss man auch unterscheiden, ist es ein Standort oder sind es Unternehmen mit Schichtbetrieb? Also klassisch Krankenhäuser zum Beispiel arbeiten im Schichtbetrieb, Produktionsunternehmen arbeiten im Schichtbetrieb, dann fällt die zeitliche Komponente weg. Das heißt, alle Mitarbeiter einer Schicht fangen zum gleichen Zeitpunkt an und hören zum gleichen Zeitpunkt auf. Dann geht es nur noch darum, wo wohnen sie? Die meisten wohnen wiederum typisch, wenn ich jetzt hier in Starnberg arbeite, dann wohnen wahrscheinlich viele in bestimmten Wohnorten außenrum im Landkreis, die dann auch bekannt sind. Und also dass das Matching dann zwischen diesen
Orten
stattfindet, wird es dann mit einfacher. Wenn ich jetzt einen reinen Verwaltungsstandort habe und dann die Menschen eben zwischen 7 und 9 anfangen zu arbeiten, zwischen 3 und 5 wieder aufhören zu arbeiten, dann habe ich die Geografie und die Zeit als kritischen Faktor. Das heißt, wir haben jetzt aus Erfahrungen, aus Kundenprojekten gemerkt, dass bei Schichtbetrieb circa 500 Mitarbeiter, also nicht Nutzer, sondern 500 Menschen an diesem Ort sein sollten, dass wir dann mit 10-20% starten können. Dann funktioniert das Ganze schon. Bei Verwaltungsstandorten eher 1000 Mitarbeiter. Und wie gesagt, auch davon werden wir in sehr kurzer Zeit 10-20% gewinnen, die erstmal mitmachen. Und dann kann man das über die Zeit steigern.
Und wenn es ein Industriegebiet oder ein Gewerbegebiet wäre, wo sich 10, 20, 30 kleinere Firmen zusammentun, sozusagen, cooles Konzept, könnte das auch matchen?
Würde
weil das wäre ja wieder ein klassischer VR-Bank. Kunde, wenn wir hier die Hauptstraße in Starnberg angucken, da ist ein Geschäft neben dem anderen. Am Ende, ob die jetzt 100 Meter weiter oder weniger weit parken, es ist ja eigentlich der gleiche Standort.
Ist absolut, genau. Das heißt, wir, die Software, die wir einsetzen, funktioniert mit sogenannten Vermittlungskreisen. Das heißt, jedes Unternehmen bekommt einen eigenen Vermittlungskreis. Das heißt, wenn man selbst alleine groß genug ist, kann ich als Nutzer, Fahrer oder Mitfahrer sagen, ich möchte nur mit Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Unternehmen vermittelt werden. Einfach für diese Sicherheit auch zu sagen, ich werde nicht mit irgendwelchen fremden Menschen in ein Auto gesetzt, sondern das sind eigentlich Leute, die ich kenne, die vielleicht auch, wo ich mich freue, wenn ich mit jemandem neu vernetzt werde. Also ich hatte mein erstes Mitfahrerlebnis. Damals bin ich bei mir im Unternehmen früher mit einem Azubi aus dem anderen Stockwerk gematcht worden. Ich kannte die Person vorher nicht und wir haben uns toll unterhalten und dann langfristig ausgetauscht und also es ist sehr spannend, da gematcht zu werden. Und wenn man eben mit mehreren Unternehmen startet, kann man für jedes einen eigenen Vermittlungskreis definieren und dann aber einen übergeordneten Verbundvermittlungskreis. Das heißt, ich kann für jede Fahrt einstellen, möchte ich jetzt nur in meinem Vermittlungskreis vermittelt werden oder in dem ganzen Verbundprojekt.
Ja, spannend. Also ich nehme ja immer vom BlaBlaCar Leute mit, auch wenn ich nachher wieder nach Hause fahre. Ich habe immer das Auto voll. Leerfahrende Autos finde ich einfach irgendwie nicht angemessen.
Das ist ein schönes Beispiel. Also BlaBlaCar ist eine Form des Mitfahrens, die funktioniert, wie man so schön sagt, auf der langen Strecke. Es ist ein offenes System, das heißt, jeder kann mitmachen. Sie können eben auch mit jeder Mann, jeder Frau gematcht werden. Und darum gibt man dort in diesen Systemen immer an, also Raucher, Nichtraucher, mit Hund, ohne Hund, mit Kind, ohne Kind, mit Fahrrad, ohne Fahrrad. Also man muss dort sehr viel erstmal reingeben. Man wird bewertet, kriegt Sternchen. Genau. Bei dem geschlossenen System ist es viel einfacher, weil sie ja diese Bewertung, also ob ich jetzt mit meiner Kollegin hier in einem Meeting sitze, würde ich nie sagen, oh, die hat nur 3 Sternchen, der möchte ich jetzt nicht arbeiten. Und das Gleiche gilt auch für das Fahren. Ich muss jetzt die Frau Koch nicht ihren Fahrstil irgendwie bewerten, sondern wir setzen uns ins Auto und fahren einfach gemeinsam. Wir sind auch heute hierher. Sie kommt aus Eichach. Das heißt, sie ist mit dem Auto gefahren. Öffentlich wird sie sehr, sehr lange brauchen, herzukommen. Ich komme aus Seefeld. Das heißt, wir haben uns in Gilching an der Tankstelle getroffen. Ich bin öffentlich nach Gilching gefahren. Sie ist mit dem Auto nach Gilching gefahren. Wir haben uns zusammen in ein Auto gesetzt und dann hierher die Fahrt Gemeinschaft gemacht, weil es einfach effizient ist und hier nur noch ein Parkplatz benötigt wird. Das heißt, wenn man hier ein bisschen seine Mobilität vorausplant, wir haben gestern kurz gesprochen, wie machen wir es morgen, kommt man ganz schnell zu neuen Lösungen.
Das ist eine gute Überleitung auch zu der Frage so Tagesalltag. Da wird der eine oder andere Unternehmer jetzt sagen, ja, schwätzt ihr nur, alles gut. Am Ende ist es doch alles ganz anders. Der eine will noch zum Sport und am nächsten Morgen seine Kinder in die Arbeit bringen. Dann kommt irgendwas dazwischen, das Meeting dauert länger. Irgendwie der Kollege ist krank. Und wann? Was macht dann mein Match?
Ja, absolutes Thema. Das heißt, jeder Angestellte will heutzutage wirklich frei sein, wann er arbeitet, wo er arbeitet.
Freiheit, großes Thema.
Großes Thema, genau. So, das heißt, wenn wir jetzt sagen, ich fahre heute nur mit meinem Auto, dann bin ich ja in meiner Möglichkeit, meiner Freiheit eigentlich sehr eingeschränkt, weil jetzt ist das Auto mal in der Werkstatt. Ich stehe im Stau. Also es ist eigentlich nicht mehr die Freiheit, die wir uns wünschen.
Ohne Ende Fixkosten.
Ich habe Fixkosten natürlich ganz hohe. So, wenn Sie jetzt sich vorstellen, also ich habe meinen Zweitwagen verkauft. Ich brauche ihn nicht mehr, weil ich ersetze ein Fahrzeug, das zu Hause auf dem Hof steht, durch erstmal ein Handy, ein Smartphone, mit einer App für den öffentlichen Nahverkehr, für E-Scooter, für Sharing-Bikes, für Shuttle-Lösungen. Ich war jetzt in Hamburg mit Moja, fantastisches Erlebnis. Also es gibt so viel Mobilität, primär in den Städten natürlich.
In momentan. Den Städten ist kein Problem.
Überhaupt kein Thema. Ja. Und das Gleiche müssen wir jetzt aber in den ländlichen Raum bringen, genau. Dass wir zusätzliche neue nachhaltige Mobilitätsangebote schaffen. Und da ist für mich im ländlichen Raum das Thema Carpooling oder Ridesharing, das ist das Gleiche, Mitfahren, ein sehr, sehr wichtiges oder eines der wichtigsten Themen, die wir jetzt fördern müssen.
Jetzt waren wir eben gerade beim Preis, wir kommen gleich nochmal auf das Thema Bequemlichkeit. Ja. Also ich rechne immer mit Fixkosten 350 bis 400 Euro netto pro Auto. Ja. Wie viel sparen wir denn jetzt, wenn wir ein Auto abschaffen, die 350 bis 400 Euro? Was kostet uns das, wenn wir mitfahren?
Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
Bei uns im System ist es sehr einfach. Der Mitfahrer zahlt pro Kilometer. Und er beteiligt sich anteilig an den Betriebskosten. Das heißt, wenn ich eine Fahrgemeinschaft habe mit einem Mitfahrer, pro Kilometer sind im System 20 Cent hinterlegt pro Kilometer. Das heißt, bei einem Mitfahrer teilen sich die Kosten auf Fahrer und Mitfahrer und ich bin dann bei 10 Cent pro Kilometer. Das heißt, ich musste früher von Seefeld nach München 30 Kilometer fahren, wären das dann 3 Euro für die Mitfahrt.
Das hört sich überschaubar
an. Das ist günstiger, darf man gar nicht zu laut sagen. Es ist günstiger als jede andere Art.
Bequemlichkeit und Preis hängen immer gerne zusammen, ja. Muss man ja einfach so sehen. Ja. Und wenn Leute, vielleicht hier für unser Publikum, es gibt die sogenannten TCO, Total Cost of Ownership, was kostet mich das Auto denn wirklich, wirklich? Also von der Anschaffung bis zum Verkauf, alle Kilometer inklusive Sprit und Versicherung und Reparaturen, da kommen wir ja bei einem Polo auf nicht ganz 40 Cent. Ein E-Auto fährt unter 30. Und wenn ich es auf 10 Cent komme, habe ich ja ein Zweidrittel bis Dreiviertel weniger. Und das ist einfach mal so, wenn man nur den Sprit rechnet, machen gerade alle Panik an der Tankstelle. Aber wenn ich das jetzt wirklich in den Echtkosten rechne, komme ich ja auf einen ganz anderen Hebel. Und wenn ich überlege, wie viele Überstunden man dafür kloppen muss, netto nach Steuer, um sich dann für 350 oder 400 Euro ein Stehzeug auf den Hub zu stellen, was 96% der Zeit erfahrungsgemäß steht und nur 4% fährt. Einfach nur noch mal so ein paar Zahlen, weil der eine oder andere ist ja in dem Thema noch nicht so tief drin, um die abzuholen. Also Sie glauben, dass wir das Thema finanziellen Aufwand ja deutlich reduzieren können. Kommen wir noch mal zum Thema Bequemlichkeit zurück. Wenn jetzt zwischendurch was passiert, mein Match fällt aus. Ja. Ich stehe jetzt als Mitfahrer da und zu sagen, eigentlich wollte ich jetzt nach Hause, stehe aber jetzt zur Not im Regen oder im Schnee. Was jetzt?
Also zum Glück steht man nicht gleich im Schnee, sondern man sitzt erstmal am Arbeitsplatz. Also normal ist es so, dass ihr, wenn ich habe das auch gemacht am Anfang, ich habe mein Auto noch behalten für eine gewisse Zeit, um mal zu sehen, komme ich denn überhaupt in die Arbeit erstmal? Mhm. Dann merkt man, also die Hinfahrt ist eigentlich wirklich, also die funktioniert immer. Also, dass jemand in der Früh absagt und sagt, ich fahre dich eigentlich, aber nee, jetzt klappt es doch nicht, das passiert so gut wie nie. Der kritische Punkt ist, wenn ich dann im Büro bin und wieder nach Hause möchte, dann kann es natürlich passieren, dass der Fahrer irgendwie eine Dienstanweisung bekommt, er muss jetzt länger arbeiten. Oder er hat irgendein anderes Thema, er muss viel früher nach Hause fahren oder noch woanders hinfahren. Und dann kurzfristig diesen Match löst und dann sitze ich ja im Büro irgendwie fest. Noch nicht im Schnee, also ich sitze noch am Arbeits-, im Warmen, aber
ist noch geheizt.
Ist noch geheizt. So, jetzt arbeiten wir mit den Arbeitgebern zu sagen, naja, also wir wollen, wir nennen es Mobilitätsabsicherung oder Mobilitätsgarantie, wir wollen den Mitarbeitern die Angst nehmen, dass sie nicht nach Hause kommen. Das heißt, jetzt gibt es natürlich das Thema, okay, also ich muss jetzt diesen Menschen, den Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, in ein, wir nennen es Gefäß, ein anderes Gefäß vermitteln oder setzen, dass es doch nach Hause kommen kann. Was haben wir denn vor Ort verfügbar? Die großen Unternehmen haben Poolfahrzeuge, haben Bikesharing, haben diverses an Möglichkeiten schon am Standort, was man nutzen kann. Und da helfen wir ihnen eben erstmal selbst zu verstehen, was haben sie denn schon da? Was könnte man noch ergänzen? Damit dann der Arbeitnehmer, wenn er kurzfristig so eine Stornierung bekommt für seine Heimfahrt, eben trotzdem nach Hause bekommt. Und er braucht immer eine Art der Mitfahrt. Also es kann dann eben ein kostenfreies ÖPNV-Ticket sein. Da kann ich sagen, naja, aber dann komme ich jetzt, wie komme ich denn vom Arbeitsplatz zur Haltestelle und von der Haltestelle nach Hause?
Zum Beispiel?
Da kann ich jetzt einen Pool von elektrischen Falträdern anbieten, die inzwischen mit toller Qualität, die richtig Spaß machen zu fahren. Oder auch also für ältere Leute vielleicht, die lieber Fahrrad fahren, ein E-Faltrad. Für jüngere Mitarbeiter, Azubis, vielleicht einen elektrischen Scooter hinzustellen, so einen kleinen, günstigen. Einen Pool von verschiedenen Mikromobilitätsfahrzeugen anzubieten, in Kombination mit dem ÖPNV. Was den Vorteil hat, wenn man das mal erlebt, also wir fangen ja an, wir transformieren den Fahrer in einen Mitfahrer. Den Mitfahrer, der immer noch im Auto ja fährt, dann aber, ich probiere mal vielleicht so eine Kombi aus Mikromobilität und ÖPNV aus, kann ich damit gut nach Hause fahren. Das heißt, er erlebt die Mobilität komplett neu und dann wieder zum Thema Freiheit. Er wird dann anfangen zu sagen, was ist denn jetzt für den nächsten Tag, für die Woche meine optimale Mobilität? Ist es immer nur dieses eine Auto? Oder nutze ich heute mal die S-Bahn, morgen mal eine Fahrgemeinschaft? Also ich werde viel flexibler, wenn ich mir aus verschiedenen Mobilitätsangeboten meine tägliche Mobilität zusammensuchen kann und eben nach optimieren. Ich sage, ich muss heute schnell sein. Also fahre ich irgendwo vielleicht mit. Ich habe heute Zeit, ich will mich bewegen. Ich gehe längere Stücke mal zu Fuß irgendwo zwischendurch. Also ich kann nach Komfort optimieren, nach Kosten optimieren. Ich kann nach CO2-Ausstoß. Ich sage, heute will ich mal einen CO2-neutralen Tag machen. Also wie bewege ich mich dann am besten? Und das muss man.
Was habe ich denn als Chef davon, wenn ich das für meine Mitarbeiter einführe?
Also sagen wir mal als Unternehmen, das Unternehmen, stellen Sie sich vor, heute haben Sie 3000 Mitarbeiter, wir haben den Kunden, 74% davon fahren mit dem Auto, 2200 Mitarbeiter, jetzt müssen Sie eigentlich 2200 Parkplätze vorhalten, weil das jeder alleine fährt.
Kostet schon mal das mindestens 5000 Euro pro Parkplatz,
die erste Million ist mal weg. Lange Geld, genau. Ja. So, wenn ich jetzt sage, ich kann so und so viel Prozent erstmal von den Autofahrern vielleicht zu Fahrradfahrern machen, ich kann die fürs öffentliche Nahverkehr fahren begeistern, dann habe ich vielleicht nur noch 50% Autofahrer. Und wenn ich jetzt von den 50% wiederum im ersten Jahr 20% dazu bringe, an so einer Lösung mitzumachen, dann spare ich mir schon mal einen riesen Teil an Parkraum, an Parkfläche, an Kosten ein, mit geringem Aufwand. Also die Lösung kostet nicht viel im Vergleich zu dem, was es bringt. Also der Business Case rechnet sich immer sofort. Innerhalb von wenigen Monaten schon, dass also quasi die Kosten einer Ridesharing-Lösung günstiger sind als den Parkraum, den ich bezahlen muss.
Ich gucke ja immer hin, wie glaubwürdig sind Unternehmen. Und wenn die, wie fast alle auf ihrer Website, sowas von Verantwortung und Zukunftsfähigkeit erzählen, dann würde ich als junger Mensch, in meinem Alter jetzt nicht mehr so, weil wir ein bisschen verwöhnter sind, aber als junger Mensch mit anderen Vorstellungen zum Thema nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltige Welt, würde ich hingucken, tun die schon was? Also das Thema attraktiver Arbeitgeber, im Thema Nachhaltigkeit und Zukunftsverantwortung, würde ich die ganze Generation Z und Y sofort da reinbuchen und zu sagen, wenn du nichts tust, hast du keine Chance.
Absolut ist ein großes Thema, gerade auch bei Arbeitgebern im ländlichen Raum, die vielleicht auch heute noch schlecht öffentlich angebunden sind. Das heißt, die versuchen natürlich aus den Städten junge Arbeitskräfte zu finden, also wie ein Chemiekonzern, der braucht einfach junge Abgänger aus irgendwelchen Chemiestudiengängen, Masterstudenten, die aber in der Stadt wohnen und selbst keine Autos mehr haben. Das heißt, diese jungen Leute kommen gar nicht mehr zum Arbeitsplatz, auch wenn das Unternehmen an sich attraktiv wäre, was es tut, aber sie kommen gar nicht hin. Das heißt, ich muss dort mit der Mobilität eigentlich neue Lösungen schaffen, dass man hier überhaupt noch zusammenarbeitet.
Ich sagte mal neulich im Bankvorstand, die hatten in der spannende Stelle ausgeschrieben, tatsächlich auch im oberen Führungslevel. Und die Frau sagte, ja, wie ist denn Ihr Mobilitätskonzept? Sagt, nee, sie kauft kein Auto mehr, fertig. Und das war eine völlig andere Antwort, also weil die jetzt aus Bewerberseite kam. Und die konnten in dem Fall zwar sagen, ja, wir haben sowas oder überlegen dran, aber die hatten nichts fertig.
Also viele Unternehmen erlebe ich momentan noch, die sagen, ja, wir machen was. Kompensationszahlungen. Also wir gleichen unseren CO2-Footprint durch irgendwie Kompensationszahlungen aus, wo ich sage, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen ich zahle Geld und kaufe mich so ein bisschen frei oder ich mache wirklich Maßnahmen, also ich manage meine Mobilität selbst, dann würde ich immer zu den Maßnahmen tendieren.
Ja, also als Übergangslösung zu sagen, wir haben mal angefangen und kompensieren das im Moment, um es dann nachher auszugleichen, richtig zu machen, das ist ja gut. Haben Sie mal ein Beispiel, wo Sie das schon umsetzen?
Wegebedarf, der Podcast. Morgen kann kommen.
Also wir haben sehr schöne Beispiele. Ganz konkret in Österreich war unser allererster Kunde seit 2019. Das ist das Unternehmen Palfinger. Also Weltmarktführer für mobile Kräne. Also ich kannte ihn vorher nicht. Heute, wenn ich irgendwo ein Auto sehe mit so einem Kran drauf, mit diesem gelben Logo, fällt es mir sofort auf. Und die setzen es seit 2019 ein. Mhm. Das war damals in der Begleitung noch von der Privatuniversität Schloss Seeburg, haben wir das gemeinsam gestartet. Mhm. Und die setzen es also sehr erfolgreich ein, haben wirklich sehr viel gemacht. Das heißt, Parkplätze reserviert, auch für die Nutzung der Lösung incentiviert, monetär, sind dafür mit einem Regionalitätspreis ausgezeichnet worden, auch mit der Lösung. Also das ist ein wirklich Vorzeigebeispiel, wie man sowas richtig machen kann.
Wie viele Mitarbeiter in Prozent haben Sie gewinnen können?
Wir sind bei, also im Peak kann man sagen, waren wir bei 20%.
Das ist sauber.
Dann kam Corona. Das muss man auch sagen. Also Corona hat natürlich eine massive Auswirkung auf die Mobilität. Das heißt, zum Glück, sage ich jetzt mal, haben Unternehmer und auch Arbeitnehmer erkannt, dass es das Thema Mobilität vermeiden das Allerbeste ist. Also sprich, wenn Menschen Homeoffice machen, wenn ich Dienstreisen durch Videokonferenzen ersetze, das ist der allererste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, die Mobilität optimieren, dass also die Fahrzeuge ausgelastet sind, möglichst gut gefüllt sind, Thema Ridesharing, Carpooling. Und der dritte Schritt, die verbleibenden Fahrzeuge, die sollten dann erst elektrifiziert werden. Wir drehen es leider um, das heißt, wir elektrifizieren erstmal alle Fahrzeuge oder versuchen gerade alle Fahrzeuge zu ersetzen, Verbrenner durch Elektrofahrzeuge, die fahren aber immer noch mit einem Menschen besetzt durch die Gegend.
Ja, also da sind wir uns sicher schnell einig. Vier Leute im Verbrenner sind ökologisch wertvoller als einer im E-Auto.
Absolut.
Also das war jetzt die Diskussion ist schnell durch, glaube ich. Absolut. Und die nimmt auch, glaube ich, ziemlich viel Stress aus der Diskussion, weil das ist ein eigenes Thema. Ja. Da muss man schon gucken, dass das läuft.
Wegebedarf, der Podcast. Wir machen den Weg frei.
Der Dr. Edmeier hat gerade erzählt, es dauert 3 bis 4 Monate, um ein Projekt zu starten. Jetzt sind Sie ja ganz, ganz praktisch, Frau Koch, mit der Umsetzung beschäftigt. Wie muss ich mir das denn als Unternehmer vorstellen, wenn Sie da, nehmen wir an, Sie hätten den Auftrag, uns da zu matchen. Wie geht denn das?
Ja, also wir agieren eigentlich wie ein interner Mobilitätsmanager. Die meisten Unternehmen haben entweder nicht die Ressourcen und auch nicht die Mittel, das in den eigenen anstellen. Und deswegen kommen wir da ins Spiel. Also wir betreuen das komplette Projekt vom Kickoff bis zur Einführung und dann auch eben im laufenden Betrieb. Ganz konkret kann man sich so vorstellen, es gibt einen Kickoff-Termin. Mhm. Dort kommt das ganze interne Projektteam des Auftraggebers zusammen, mit uns zusammen. Und dann werden klar mal diese Rollen verteilt. Also wie ist unser Projektplan, was muss in diesen 3-4 Monaten passieren? Wir treffen uns da jetzt nicht zum Kaffee trinken miteinander, sondern wirklich, es geht in den Arbeitsmodus über. Es werden die Meilensteine besprochen, die Verantwortlichen benannt und die Aufgabenpakete verteilt. Und dann kommen wir in den ganz aktiven Arbeitsmodus zusammen mit einem wöchentlichen Showfix, meistens zu Beginn sogar 2-mal die Woche, wo alle Themen, die Aufstellen brauchen, abgearbeitet werden. Also es geht ja einerseits darum, eine Software einzuführen, die braucht Konfigurieren, auf den Kunden spezifisch. Da brauchen wir natürlich ganz viele Daten und Informationen vom Kunden.
Logisch.
Aber mit dieser Software allein ist es natürlich nicht getan, weil dann kann ich auch eine E-Mail schreiben, hallo, es gibt jetzt da eine App und keiner wird sie nutzen.
Das hilft uns nichts. Ist denn das mit den Gesprächen? Die Mitarbeiter werden ja Millionen von Fragen haben. Der Betriebsrat wird wissen wollen, wie passt denn das in unser Konzept? Dann haben wir sowas wie Sicherheitsfragen. Was ist denn, wenn ein Unfall ist? Und all so ein Zeug, machen alles Sie.
Genau, also das wird alles, es gibt eigentlich die zwei Fälle. Entweder wir haben innerhalb des Unternehmens wirklich einen Ansprechpartner, der die Fragen dann intern verteilt und die Antworten besorgt, oder es wird gesagt, Frau Koch, gehen Sie bitte auf Herrn Y zu und die Frau Z ist für dieses Thema zuständig und wir klären die Dinge dann direkt ab. Also es gibt eben viele, Datenschutzthema ist natürlich ein großes Thema, auch Versicherungen etc., Fuhrpark, gerade wenn es Richtung Mobilitätsgarantie auch geht, brauchen ganz viele Abteilungen mit einbinden und auch Unterweisungen natürlich für die Mitarbeiter vorbereiten. Also wir hatten vorher das Thema Faltrad, man kann nicht einfach ein Faltrad hinstellen und sagen, Mitarbeiter nutzt es, sondern ein Mitarbeiter muss erstmal eine Unterweisung bekommen haben im Umgang mit diesem Faltrad und die muss auch regelmäßig aufgefrischt werden. Das ist so, ja, diese Datensammlung ist ein großes Thema, aber dann eben auch, wir müssen ganz viele Anreize definieren. Also wir möchten von den Mitarbeitern eine komplette Verhaltensänderung.
Sie müssen, das ist schwierig.
Sie müssen ihr geliebtes Auto, was ja beim Deutschen eigentlich das zweite Wohnzimmer ist, man lebt ja darin.
Heilig.
Es ist heilig, also es ist, heißt wirklich ein Heiligtum, also ich weiß nicht, ob es leichter wäre zu sagen, trenn dich von deinem Mann oder trenn dich von deinem Auto in Deutschland, aber dieses Heiligtum Auto wird angegriffen und wir sind da eigentlich erstmal wirklich ein Feindbild, ne? Und wir müssen das so attraktiv gestalten, dass diese Verhaltensänderung nicht wehtut, sondern Spaß macht.
My car is my castle.
Richtig, das, und dieses Schloss müssen wir ein bisschen die Fassade nehmen und einen neuen Putzen machen. Und da ist aber auch die Erfahrung, die meisten Unternehmen und auch Behörden sagen erstmal, wir haben überhaupt kein Geld dafür. Also was Anreize, die Mitarbeiter müssen froh sein, wenn sie dann eine Lösung von uns bekommen. Warum sollen wir da jetzt auch noch Geld in die Hand nehmen, damit wir das auch noch attraktiv gestalten? Ganz einfach, weil es sonst keiner nutzen wird. Das sind immer ganz viele lange Diskussionsrunden, die wir führen mit allen Beteiligten. Aber da muss ich wirklich auf den Tisch klopfen und sagen, toi, toi, toi. Wir haben ganz tolle Betriebsräte und Personalräte in Deutschland und Österreich, die das Thema auch vorantreiben und dann die Mittel am Ende des Tages doch wieder locker machen.
Das Geld in die Hand nehmen ist ja erstmal, wie heißt das so schön auf Neuhotasch, Frontend. Am langen Ende war ja auch das Thema Parkplätze, CO2, generelle Folgekosten von Mobilität. Die würden ja im langen Ende wegfallen. Wie schnell ist denn der Break-Even da erreicht, erfahrungsgemäß?
Ja, da kommt es jetzt darauf an, ob die Unternehmen zum Beispiel ihre Parkplätze einfach eine Fläche haben, wo die Mitarbeiter sich hinstellen und so tun, als ob das nichts kosten würde. Das haben wir ganz oft.
Das ist ja eh vorhanden.
Für 10 Cent am Tag können die Mitarbeiter da parken und sind auch noch stolz drauf. Oder ob einfach ein externer Parkhausbetreiber drauf ist und das Ganze sogar verwaltet. Um da jetzt eine generelle Hausnummer zu nennen, wäre eigentlich nicht seriös an der Stelle.
Aber zumindest mal die wesentliche Aussage ist, ich muss mich als Unternehmer nicht selber um all die ganzen Details kümmern, sondern das wäre in der Kombination, auch wenn jetzt die VR-Bank als Netzwerkpartner mit dabei wäre und wir haben viele kleinere Unternehmen, dann wäre auch da die Koordination auch ihre Aufgabe.
Richtig. Also wir würden das komplette Projektmanagement übernehmen, das ganze Mobilitätsmanagement natürlich, weil man merkt ganz schnell, wenn sich ein Unternehmen oder eine Behörde für Carpooling entscheidet, dann ist das ein Baustein vom Mobilitätsmanagement und wir kommen dann ganz schnell in andere Themen rein, wie zum Beispiel auch Bike-Sharing etc., wo wir dann einfach auch die Unternehmen unterstützen können, auch da die richtigen Wege zu gehen und sie dazu unterstützen.
Würden Sie auch regionale Autohäuser mit einbinden?
Selbstverständlich.
Weil auch die brauchen ja neue Geschäftskonzepte und Mobility as a Service ist ja durchaus was anderes wie der Verkauf von Autos.
Genau. Wir brauchen auch also Autohäuser, Fahrradhändler, gerade für die Mobilitätsabsicherung sind wir immer froh, wenn wir regionale Partner haben, die man einbinden kann.
Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, Autohäuser haben wir hier mehr an Bord als Großkonzerne mit 4000 Mitarbeitern. Und zu sagen, komm, lass mal das gemeinsam anpacken, die Region, oder das ist einfach wert.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast. Für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Wenn Sie 3 Tipps geben würden für Unternehmer, zu sagen, wir waren ja schon gerade auf dem Weg, 3 Tipps, ich will da mal mit anfangen. Was wären denn die 3 Tipps auf dem Weg, die wir unseren Zuhörern jetzt, sind ja meistens kleinere bis mittelgroße KMUs, was könnten die denn tun?
Also ich sage jetzt, Unternehmen wie aber auch Behörden, also Kommunen, Gemeinden, sollten beide aktiv werden in einer Region, gemeinsam. Also man spricht eigentlich vom kommunalen und betrieblichen Mobilitätsmanagement. Das ist ein standardisiertes Verfahren, was man tun kann, um erstmal seine aktuelle Mobilität, quasi so ein Status quo, zu erfassen. Wo stehe ich heute? Wie viele Dienstwagen setze ich ein? Wie kommen meine Mitarbeiter an den Arbeitsplatz? Wie viel diesen Modalsplit? Wie viel fahren Auto? Wie viel fahren Fahrrad? Wie viel fahren öffentlich? Wie viel gehen zu Fuß? Das muss ich erstmal erfassen. Das wäre der allererste Schritt. Wo stehe ich heute? Dann überlege ich mir, welche Methode, also sprich Elektrifizierung, Optimierung der Sitz, also der Auslastung der Fahrzeuge, Vermeidung von Verkehr, Videokonferenzen. Also was sind die besten Tools, nenne ich es jetzt, um schnell zu einem ersten Schritt zu kommen? Und das auch wirklich einfach umzusetzen, mutig zu sein, es hat am Anfang bestimmt erstmal gewisse Zusatzkosten, weil ich bei Autos, wie ich Leasingverträgen, die laufen 3-4 Jahre. Also die werde ich weiterlaufen lassen, aber und trotzdem versuchen, mit neuen Ideen, mit neuen Maßnahmen schon mal zu starten und nicht zu warten, bis die auslaufen. Also erster Schritt, generell mal den Status quo erfassen. Den zweiten Schritt, die richtigen Bausteine, es kann auch Ridesharing sein, gleich zu Beginn, mal sich trauen, es umzusetzen. Und dann aber dritte Maßnahme wieder monitoren, also was funktioniert gut, was funktioniert schlecht und dann eigentlich in so eine Schleife kommen. Also Mobilitätsmanagement endet auch nie. Das ist was kontinuierlich laufen muss. Und das zu verstehen und zu sagen, okay, kann ich selbst leisten? Und wenn nicht, wen kann ich mir dazu holen, der mich unterstützen kann?
Hört sich gut an. Das passt. Mal Blick wieder auf die Fahrbank, Herr Wurm. Wie könnte sich denn hier ganz konkret die Fahrbank in Starnberg unterstützend einbringen?
Also ich sehe uns da eher so als Vermittler. Zum einen haben wir natürlich, sind wir ein sehr großer Arbeitgeber in der Region und haben das Thema natürlich selber vor der Brust, erst einmal uns das Mobilitätskonzept anzuschauen. Das machen wir in den nächsten Wochen und Monaten auch bei uns. Aber ich sehe uns auch so ein bisschen ein Stückchen weit als Vermittler und als das Netzwerk aufzubauen. Denn wir haben ein sehr großes Netzwerk. Wir haben sowohl die Kommunen wie auch die Unternehmer, wie auch natürlich die Privatkunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da zusammen mit den Behörden und auch den größeren Unternehmen da ein Netzwerk aufbauen und letztendlich dieses Mobilitätskonzept für den Landkreis Starnberg mit begleiten und natürlich die Transformation, die ganz wichtig ist. Also wir sprechen jetzt immer nur von Bequemlichkeit und von Kosten. Ich glaube, was ein bisschen zu kurz kommt, ist, wir müssen etwas verändern, weil die CO2 und die Umweltbelastung und der Klimawandel so vor unserer Türe stehen, dass wir, glaube ich, gar nicht darüber nachdenken müssen, wie komme ich mit meinem eigenen Auto zukünftig in die Arbeit, sondern was kann ich persönlich beitragen, um die CO2-Belastung deutlich zu reduzieren. Und deswegen kommen wir an dem Thema Mobilität, Nachdenken, Neudenken gar nicht rum. Und wir würden gerne da unseren Beitrag leisten und als VR-Bank in der Region zum einen natürlich einen Leuchtturm darstellen, um dieses Mobilitätskonzept möglichst schnell umzusetzen, aber auch unsere Region mitzunehmen. Da sehen wir uns letztendlich in der Pflicht und auch in der Verantwortung.
Das ist ein guter Punkt, die Leute zu vernetzen. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist in den Shownotes logischerweise die Webseite von B2Ride und E-Mail-Adresse reinpacken und Ansprechpartner in der VR-Bank, weil das hört sich an wie eine Einladung, Herr Wurm, wenn ich das so sagen darf. Unternehmer, sehr gerne, wenn das für euch ein Thema ist, liebe Zuhörer, dann winkt einfach mal, in den Shownotes wird eine passende E-Mail-Adresse drinstehen, wo wir die Interessenten zusammenbringen und zu sagen, komm, lass mal in der Region, lass mal da starten. Und je mehr sich melden, weil das Thema Klimaziele, das Thema Verantwortung für die nächsten Generationen, ihr seid alle Mitinhaber der Bank, nutzt die für eure, das ist echt eine Challenge, unternehmerisch das Thema nächste Generation und Klimaziele zu erreichen. Das ist noch eine Kosten-Challenge. Die CO2-Preise werden nicht sinken. Nein. Die Spritpreise auch nicht. Wir haben genügend Autos auf der Straße, dass wir schon gar nicht mehr alle auf die Vordersitze passen. Also das kann nicht so weitergehen. Deswegen eine Riesen-Challenge. Und wenn die VR-Bank sich da engagiert und sagen, wir matchen einfach mal die Interessenten und unsere Anbieter, deswegen haben wir ja auch den Podcast heute so gestaltet, dann haben wir, glaube ich, einen super Beitrag auch wieder für die Region geleistet. Ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Wurm, und ganz herzlichen Dank, Dr. Ebmeier, Frau Koch, fürs Mitkommen. Und ich wünsche euch Zuhörern, dass ihr das gut sacken lässt und meldet euch. Das wäre super. Herzlichen Dank und gute Zeit.
Vielen Dank.
Es gibt immer Wegebedarf. Freue dich auf die nächste Folge. Neue Impulse von deinem Wegbegleiter Ulrich Zimmermann auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Lass uns gemeinsam viel bewegen. Fordere uns, deine eigene Bank, du bist ja Mitinhaber, und fordere mich als Wegbegleiter. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der ihn schon oft gegangen ist.
Wegebedarf, der VR-Bank Unternehmer-Podcast von Unternehmer zu Unternehmer für deine persönliche unternehmerische Freiheit.